Das SWR 4 Mundart-Hörspiel mit Pius Jauch.
Guten Abend und herzlich willkommen beim SWR 4 Mundart-Hörspiel. Am ersten Sonntag im Monat präsentieren wir hier unsere Schätze aus dem Archiv mit Beiträgen aus der vielfältigen Dialektlandschaft in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Heute darf ich eine sehr beeindruckende Neuproduktion vorstellen. Schneesturz, der Fall des Königenhofs, nach einem historischen Roman von Julia Heinecke. Mein Name ist Pius Jauch und ich führe Sie als Gastgeber durch die heutige Sendung.
Mathis mit dem Beil schlägt's Eis in zwei. Bauernregel vom Matthiastag, 24. Februar.
Samstagabend, 1844. Von aussen hat es gestürmt, den ganzen Tag schon. Der Regen ist hart aufs Schindeldach gefallen und hat den Schnee in grossen Brocken krachend auf den Boden fallen lassen. Tauwetter. Jetzt in der dunklen Abendstunde hat das Althaus noch lauter als sowieso geächzt und gestöhnt. Maria Beha hat von ihrer Stopfarbeit aufgeschaut zu ihrem Mann Philipp, der am Stubentisch im Ski von der Tranfunzel gesessen ist, vor sich das fast fertige Gestell von einer Schwarzwalduhr.
Es ist Zeit, um ins Bett zu gehen.
Bin gleich so weit.
Wenn er das Uhrengestell noch fertig kriegen würde, dann könnte es morgen Morgen seine Söhne Blasius und Philo mit der restlichen Ware nach Urach bringen.
Du, wo bleiben denn die Buben?
Die sind noch drinnen beim Königenbauer.
Die Maria hat nur einen schwachen Lichtschi können erkennen, obwohl der Königenhof nicht mehr als ein Steinwurf von ihnen weg war. 32 Schritte genau.
Ich gang nuff.
Ja, ist recht.
Die Maria hat ihr Nachtgewand und Tauben angelegt, hat sich auf den Nachttopf gehockt, hat das Nachtbettet und ist ins Bett gegangen.
Vater, lass die Augen dein über meinem Bette sein. Lass den Mond am Himmel stehen und die stille Welt besehen.
Bisschen später ist ihr Mann auch gekommen. Wie immer ist er schnell eingeschlafen, der Philipp. Die Maria hat keine Ruhe gefunden. Es musste am Sturm liegen. Und dann auf einmal ein gewaltiges Donnern und Dröhnen. Das ganze Haus hat zittert.
Vater unser.
Maria ist verschrocken und hat schnell im Dunkeln einen Vater unser gebetet.
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Philipp, hast du die Schuhe gekehrt?
Was für Schuhe? Ist doch bloß der Sturm. Ist gleich rum, jetzt schlaf weiter.
Schneesturz, der Fall des Königenhofs. Alemannisches Mundart-Hörspiel nach dem historischen Roman von Julia Heinecke. Hörspielbearbeitung Gertrud Esslinger.
So, jetzt. Jawohl, so ist recht.
Wo sind wir jetzt da? Also, weiter geht's.
Jetzt ist 20er, da sind wir.
Ja, bitte da.
Nach dem Nachtessen hat der Tritschler Martin, der Königenbauer, in der Stube die Zego-Karte rausgeholt.
Abheben. Wer ist vorne?
Ja, komm, ich
mache. Der Hilar ist gekommen, der Thomas und der Lorenz haben sich dazugehockt. Und der Rest von der Familie von der Tritschlers ist auch in der Stube gewesen.
So, jetzt. Da mal gucken.
Ja, Gucke.
Also, Trumpfruss.
Aber.
Eine grosse Familie. Alle miteinander unter einem schützenden Dach.
Ja, auch meiner.
Der Philo hat den Kopf hineingestreckt. Bibiane ist aufgesprungen und ist zu ihm hergelaufen. Auch der Blasius ist mitgekommen. Nachbarsbrüder haben sich zu den anderen Zego-Spielern gehockt. Der Blasius hat eine Flasche Schnaps auf den Stubentisch gestellt.
Bring mal Gläser. Ja, danke schön. Komm her. Da einmal, zweimal.
Ich mach mal Platz und gang ins Nest.
Die Mutter, die Fallamarie, ist auch gegangen. Es war besser, sich zu verziehen, bevor die Stimmung am Tisch sich durch den Schnaps wieder hochgeschaukelt hat.
Und wie sieht's mit dem Mund aus?
Also, ihr Männer, höre auch bald auf und saufe ich so viel.
Alle will muss ich mit einem Schelter. Gute Nacht.
Gute Nacht.
In der Schlafkammer hat Balburga ihre Mutter ins Nachthemmli geholfen, hat ihre Decke aufgeschüttelt und hat den Nachthafen unter das Bett geschoben. Unter das Bett, wo sie jahrzehntelang mit dem Martin geteilt hat. Jetzt ist ihre alte Mutter an ihrer Seite gelegen. Zusammen haben sie die Nacht gebettet. Von unten aus der Stube hat man die Segelrunde gehört.
Und die stille Welt besehen.
Nebendran im Stöbli, bei den Gehausleuten, die Schwestern Clara und Katharina sind wie jeden oben zusammen gesessen. Katharina hat gestrickt, Clara hat ein Uhrenschild bemalt. Und dann haben sie sich zur Mutter Gottes umgedreht und haben zusammen gebetet.
Damit wir wachen mit Christus und Ruhe in seinem Frieden. Amen.
Clara ist unter die Bettdecke gekrochen, wo schon ihre zwei kleinen Kinder gelegen sind, und ist an sie nachgeschlupft. Bald darauf ist sie auch eingeschlafen.
Jetzt hat er Eistisch gemacht. Eistisch.
Bibiane hat eine Zeit mit ihren Schwestern über ihre Hochzeit, die vor der Tür gestanden ist, geschwätzt. Dann ist sie zum Philo auf die Bank gekocht.
Was meinst du, was soll ich machen?
Bibiane hat auf die Herzdame getippt. Der Philo hat ihr ein Lächeln geschenkt und hat seine Karte gezogen.
Wie praktisch, bringt Unglück.
Ich gehe ins Bett. Gange ihr noch auch?
Sie und ihre drei Schwestern, wo sie mit einer Kammer teilt hat, sind aufgestanden. Der Philo hat ihr einen Kuss zugeworfen.
Gute Nacht. Mach nicht mehr so lang.
Die Schwestern haben in der hintersten Kammer über dem Stall geschlafen, wo man nur können, über den Aussengang raufkommen. Dort hat sie den Regen und den Wind schier umgehauen.
Yes, so sauber. Das tut ja wie verrückt. Ich bin bettschnass.
Wo die vier Schwestern in ihren Betten gelegen sind, hat Theresias Licht ausblosen.
Was auf einmal alles passiert ist.
Bibiane, du bist gute Hoffnung. Du hast geraten.
So jetzt.
Das Gespräch hat angefangen zu tröpfeln. Bibiane ist wach geblieben und hat in ihren Bauch reingelassen. Seit ein paar Tagen hat sie Bewegungen gespürt. Im Philo sein Kind.
Einer spielen wir noch. Gib mir mal so eine Schnapsflasche her.
Der Philo hat mehr als genug getrunken.
Soli oder Fazoli, auf geht's.
Keiner hat so viel Schnaps wie der Königenbauer können trinken, ohne Sturz besoffen zu werden.
Ein einziges Spiel noch.
Ja. Der Lorenz hat Karten verteilt. Der Philo hat sein Blatt sortiert. Der Martin hat den Gstiess auf den Tisch geknallt.
Der Gstiess ist mein Herrgott! Jawohl!
Im gleichen Moment hat die Stube angefangen zu zittern. Die Schnapsflasche ist umgekippt. Der Thomas ist von der Bank gefallen. Das Licht ist verloschen in einem Windstoß. Und nur einen Bruchteil von Sekunden später haben sie den Schnee spüren können. Bibiane hat ihre Hände an ihrem Gesicht festgekrallt, wo sie mitsamt dem Bett in Bewegung geraten ist. Sie hat das Gefühl gehabt, als würde sie in einem Butterfass hocken, wo sie hin und her schüttelt. Auf einmal hat Bibiane einen Satz gemacht. Sie ist runtergefallen und noch immer im Bett gelegen. Wo war sie? Im Stall? Sie war im Stall und im Bett. Hat sie jetzt müssen melken? Es war noch dunkel.
Wer ist es?
Ich bin's, Bibiane. Wo sind wir?
Da, ich bin da.
Wir müssen von der Fuhr.
Ich kann nicht das Mager. Ich kann mich überhaupt nicht mehr rühren.
Was ist jetzt bloß passiert?
Ich gang jetzt gemelken. Die Tiere blären laut nur. Sie müssen gemolken werden. Höre, dass ihr denn it.
Du bist in dem Stall.
Wo ist der Fleisch? Die Burbe. Wo sind wir auch?
Mama.
Walburga hat sich wie lebendig begraben gefühlt. Sie hat geschlafen und ist von dem Krachen aufgeschreckt worden. Plötzlich ist alles so stark in Bewegung geraten, dass die Walburga nicht gewusst hat, wo ihr der Sinn gestanden ist. Sie war immer noch im Bett, war aber wie von Blei überzogen. Wo ist unten? Wo oben? Die Bäuerin hat die Augen aufgemacht. Es war stark finster. Sie hat sich bewegen, aber es ist nicht gegangen. An ihrem Kopf ist es immer kälter geworden. Sie hat ihre Zunge rausgestreckt. Schnee. Sie hat Schnee geschleckt.
Ist da jemand?
Die Walburga hat einen Druck an ihrer rechten Hand gespürt. Unglaublich. Sie hat tatsächlich noch die Hand von ihrer Mutter gehalten. Sie hat gelebt. In der Stube hat der Martin ein mächtiges Brett auf den Kopf bekommen.
Kruzifix-Krebs. Und die einzige Krankheit, das ist wie der Heilige Mutter Gottes.
Der Martin hat glaubt, dass er mit dem Rücken auf dem Stubenboden gelegen sei. Ihm ist schwindelig geworden. Er hat sich bewegen, aber alles um ihn herum war kalt und schwarz und ist immer schwärzer geworden.
Ist da jemand?
Als der Philo zu sich gekommen ist, ist er festgesteckt. Er hat sich erinnert an einen Lutz Donnern. Und dann ist Schnee in die Stube hineingebrochen und hat ihn mitgerissen. Er ist durch eine Welle aus Schnee und Holz geschwommen, bis etwas Herzschweres wie ein Fallbeil auf seine Hüften abgekracht ist. Dann war es still.
Ist da jemand?
Totenstill. Der Philo hat nichts gesehen. Sein Kopf und Brust sind wie in einem Kasten gesteckt. Seine Hände und Arme aber hat er bewegen und er hat angefangen, die Umgebung abzutasten.
Ist das die Stubenbank? Ich kann schnaufen. Ich kriege Luft.
Linker Hand hat er gegen Holz geklopft. Rechter Hand hat er gegen etwas Kaltes gestoßen. Er hat dran rumgekratzt. Schnee. Im Philo ist klar geworden, was passiert ist. Er ist unter dem Schnee begraben und hätte hier raus müssen.
Ist noch jemand da? Zu Hilfe. Können Sie mich hören? Blasius? Bibiane?
Stille.
Hört mich denn niemand?
Aus der Beklemmung ist Panik geworden.
Ich hab doch gewusst, es ist gefährlich mit dem vielen Schnee. Hab ich's it gesagt am Mittag? Die Männer haben mich it verfolgt genommen.
Clara hat begriffen, dass sie auf ihrem Kind gelegen ist. Sie hat den warmen kleinen Körper gespürt. Die kleine Balbina hat sich nicht mehr bewegt. Und Gottes Willen hat sie verschrocken gedacht, das wird ja verdruckt. Sie hat sich wegdrehen, hat sich aber kein bisschen bewegen. Sie war wie eingefroren. Wie soll ich jetzt von dem Kind runterkommen? Clara ist wütig geworden, wo sie gemerkt hat, dass sie in einer Schneelawine feststeckt. Der Schnee hat Clara langsam die Luft abgeschnürt. Sie musste schauen, dass sie da rauskommt.
Wir liegen auf dem Stall. Himmel, Herrgott, wir sind aus Fien abgehängt.
Warum liegen wir auf dem Stall?
Da ist überall Schnee.
Ein Schneebrett, es ist Schneebrett gewesen.
Aber ein Schneebrett kann doch kein ganzes Fuß umwerfen.
Ich muss da raus. Mein Fuß tut so weh.
Ich bin eingeklemmt.
Wie viel Zeit ist es?
Der Philo hat es nicht gewusst. Er hat es geschafft. Ein bisschen Schnee vom Holz wegzuschieben. In der Kerbe noch musste der Stubentisch sein, der ihn mit aller Macht abgedruckt hat. Der Philo hat gefroren, seine Zähne haben geklappert. Er konnte sein Wasser nicht mehr zurückhalten. Und für einen Moment ist zwischen seinen Schenkeln ganz warm geworden. Das war angenehm.
Was ist mit den Buben? Leo, Julius, wo sind wir?
Ich kann mich drücken, ich steck fest.
Warum kommt er nie mit? Hole mich da raus.
Du hilfst, du musst doch jetzt aber helfen. Bitte, bitte. Paul, Anton, sind wir da? Lebt ihr noch? Theresia, was ist mit dir? Sag ein bisschen. Theresia.
Ich kann mich nicht bewegen. Es ist gruselig kalt. Hilf!
Hilf!
Bibiane ist in ihrem Bett gelegen und ist zugedeckt gewesen. Sie hat sich mit den Fingern am Brett über ihrem Kopf entlang getastet. Da war nichts gewesen, kein Schnee. Bibiane hat angefangen, an dem Brett zu ziehen. Die Walburga hat immer wieder die winzige Bewegung gemacht, wo sie am Leben gehalten hat. Und immer wieder hat ihre Mutter die Bewegung mit einem leichten Händedruck erwidert. Aber jetzt war ihre Hand schlaff. Und auch die Walburga hat keine Kraft mehr aufgebracht.
Wieso wird sie jetzt auf einmal so hell?
Es war Sommer. Walburga war eine junge Frau. Die Sonne hat geschienen, sie ist neben einem jungen Mann auf dem Kutschbock von einem Pferdewagen gehockt, wo sie am Königenhof angekommen ist.
Guck mal, Walburga. Ist ein Feld, ist ein Wald, ist ein Hof.
Der Tritschler Martin hat den vollbeladenen Wagen angehalten und stolz zu seiner Frau Walburga geschaut. In ihren Armen hat sie den Matthäus, das zehnte Kind, gehabt. Zwischen den Eheleuten ist der dreijährige Fidel und die zweijährige Magdalena gesessen. Die grösseren Kinder sind um den Wagen umeinander gesprungen, sie haben sich an der Hand genommen und sind fröhlich im Kreis umeinander gumpet. Der Hof hat stattlich gewirkt. Sein riesiges Dach ist weit runtergegangen.
Ist das schön?
Der Hof ist herrschaftlich. Die Küche ist gross. Es gibt nur Kammern für Knechte, Kinder und Mägde. Alle sind versorgt. Wir haben viel mehr Land wie vorher.
Viel Landwirtschaft ist im hochgelegenen, schattigen Wagnerstal zwar nicht möglich gewesen, nur ein paar Herdöpfel, ein bisschen Hafer und Roggen. Aber der Reichtum ist hinter dem Hof an der steilen Wand gelegen. Wald. Die Holländer sind ganz verrückt nach dem Holz aus dem Schwarzwald, wo über den Rhein zu riesigen Flößen aneinandergebunden den Weg in Norden genommen hat. Und das Geschäft wird sich der neue Königebauer nicht entgehen lassen.
Willkommen auf dem Königenhof.
In der Stube ist ein langer Holztisch gestanden und ein grosser Kachelofen hat für Wärme gesorgt. Die Walburga hat den Herrgottswinkel angeschaut, der reich geschmückt war. Gerade hinter der Stube war die Küche, eine Schwarzwälder Rauchküche ohne Kamin, dunkel und schwarz vom Ruß. Im ersten Stock waren die Schlafkammern und die Heubühne, die gut gefüllt war. Die Walburga ist mit Martin und der Bibiane aufgestiegen. Ein paar von den Kammern sind über dem Stall gelegen, wo von unten Wärme gegeben hat.
Das ist unsere Kammer. Da schlafen wir große Mädchen.
Das ist ein Haufen Platz.
Du wirst sehen, Walburga. Da werden wir unser Glück finden. Komm jetzt, ich zeig euch nur den Stall.
Noch nie hat Walburga ihre Mann so stolz und zufrieden gesehen. Die älteren Kinder haben das Vieh in den Stall getrieben. Man hat am Stubentisch gegessen. Der Martin, der neue Königenbauer, hat sich ans Kopfende gesetzt.
Vater im Himmel.
Der Lorenz hat das Tischgebet versprochen.
Die heilige Engel möge ist der Friede bewahre. Amen.
Amen.
Dann haben sie ihre Suppenlöffel genommen und erwartungsvoll auf den Martin geschaut, der als Erster gegessen hat. Später, am ersten oben, ihre neue Schlafkammer, hat Walburga ihre Mann lassen machen. Er hat ihr Nachthemdli geklüpft und ist mit seiner Hand zwischen ihre Schenkel gegangen. Und dann hat er sich auf sie gelegt. Die Walburga hat die Augen zugemacht und betet, wie immer, dass nichts passieren soll. Jetzt hat sie mitten auf der Wiese ein Putzeli in einer Wiege liegen sehen. Die Walburga hat das Kind hochgelüpft. Sie hat Jakobea zurückgehabt. Sie hat es glücklich an sich gedruckt. Mit dem Kind auf dem Arm hat Walburga einen unglaublichen Frieden in sich gespürt.
Ich bin ja so froh, dass du wieder da bist.
Sie hat die Telligkeit blinzelt. Vor ihr war ein Tor und hat goldig geschimmert. Sie ist durchgegangen. Sonntag am Morgen, 25. Februar 1844.
Was ist auch das um die Zeit?
Eine furchtbar unruhige, kurze Nacht war das. Maria B.H. hat gelost. Der Wind und der Regen haben aufgehört. Maria ist auf den Nachthafen gekocht. Dann hat sie den Morgenmantel angelegt und ist in ihre Strohschuhe geschlafen. Mit dem Licht in der Hand ist sie vorbei an der Schlafkammer von Blasius und von Philo gegangen.
Philo, Blasius, aufstau! Raus aus den Federn!
Ihre Mann ist die Stegen abgekommen.
Philipp, wo sind die Buben?
Wir haben sie neu gehört.
Es ist Vieri.
Maria ist die Stegen durchauf, hat die Türen aufgemacht und hat die Kammern hineingeleuchtet. Die Bäder von ihren Söhnen waren leer.
Jetzt sind die ganze Nacht beim Kindergeburt rumgehangen und haben gespielt.
Ja, ich gucke mal um.
Maria hat die Nase ans Stubenfenster gedrückt.
Es ist alles finster dort drinnen. Bei denen brennt kein Licht.
Maria, guck mal, das glaubst du nicht.
Der Hof ist fort.
So ist, fort ist er.
Der Hof ist fort gsi. Vorne ist ein riesiger Berg aus Schnee und gesplittertem Holz gestanden.
Philo, Blasius, wo sind wir?
Hilflos hat Maria die Laterne hin und her geschwenkt.
Hören wir mich? Ist der Döber?
Sie hat probiert, auf den Berg aus Schnee und Trümmer hochzuklettern.
Hey, Blasius, Philo, bleiben wir noch?
Hol uns da raus.
Woher sind die Stimmen gekommen?
Wo sind wir? Ich sehe euch jetzt.
Ich hole mal eine Schaufel.
Geschwind! Wir müssen vorwärts machen.
Verzweifelt haben sie angefangen zu graben. Jetzt ist auch der Nachbarsbauer, der Löffler Johann, gekommen zu rennen. Und er hat sich Knecht Alfred nach Neukirch geschickt. Dafür hat er eine gute Stunde gebraucht.
Allmächtiger, ewiger Gott.
Er musste zur frühen Messe schaffen, um möglichst viele Leute zu erreichen.
Für welche dein eingeborener Sohn, unser lieber Herr und Heiland,
der Pfarrer Schilling hat sein Gebet unterbrochen.
Erstens, es ist etwas Grusiges passiert. Ihr müsst alle gleich helfen.
Mit Gottes Segen ganget alle, holt eure Schaufel und Äxt schnell. Gott wird mit euch sein.
Mit dem Sonnenaufgang ist dann das ganze Ausmaß von der Katastrophe sichtbar worden. Oben am Hang war die breite Abrisskante vom Schneebrett gewesen. Ein riesiges Feld aus umgestürzten Balken, versplittertem Holz, kaputtgemachten Gerätschaften, Heu, Stroh und Schnee sind ins Tal abgeplattert. Die Lawine hat den ganzen Hof aus dem Fundament gelöst und talwärts geschoben. Und auf der Bergseite hat sie das Dach angehoben, das jetzt auf dem Trümmerberg gedroht hat. Wie durch ein Wunder ist das Königenhäuschen direkt daneben unversehrt geblieben. Ein paar Leute waren am Schaufeln. Wie besessen haben sie auf den vereisten Schnee eingehauen, sind dabei aber kaum vorwärts gekommen.
Wir müssen schneller sein. Wir müssen die Buben finden. Blasius, Philo.
Nicht aufgehen, wir sind bald da.
Die Schneemassen sind schier unerschöpflich gewesen. Maria und der Philipp haben geschaufelt wie wild. Die Verzweiflung hat sie angetrieben.
Blasius, wo sind wir?
Bibiane hat gemerkt, wie über ihre geschaffen worden ist. Das Brett auf Kopfhöhe hat sich ein Stückchen bewegt. Jetzt hat sie ihren linken Arm nach oben strecken. Da ist sie auf harten Schnee gestoßen. Sie hat kratzt und kratzt. Ihre Finger hat sie nicht mehr gespürt.
Ich komme, höre das? Sie rette ihn.
Mir ist so eisekalt. Alles tut mir weh. Ich kann nicht mehr.
Verbissen hat Bibiane weiter gekratzt. Da hat sich das Brett übergeklopft. Über ihr ist es heller geworden. Jetzt hat sie ihre linke Hand rausstrecken.
Hey, da ist jemand!
Der Philipp hat die eiskalte Hand gepackt und Bibiane zwischen den Holztrümmern rausgezogen.
Bibele, du lebst! Komm, darf ich dich heben?
Heb mich ganz fest!
Bibiane, wo ist der Philo? Wo ist der Blasius?
Der andere, der dünne.
Bibiane hat fassungslos auf die Zerstörung geschaut.
Das kann doch erzählen. Das gibt's doch gar nicht.
Wo sie mit Hilfe der BH-Marie barfuß den Schneeberg runtergeklettert ist.
So ein Haufen Leute und die kommen alle zum Eis helfen.
In der Stube vom Königenhäusli hat Maria Bibiane einmal auf die warme Ofenbank gesetzt und hat ihr das nasse Nachthemd ausgezogen.
Du bist mir ein schönes Geschirrweib, wenn du in guter Hoffnung bist.
Geschwind hat Maria Bibiane in eine Decke gewickelt. Ihre Hände waren blau vor Kälte. Maria hat sie gerieben, um sie zu wärmen.
Ich bring dir jetzt eine heiße Milchsuppe und du liegst oben ins Bett.
Ihr müsst den Philo suchen. Mein Philo.
Tränen sind der Bibiane Backen abgelaufen. Wo unter die Haustür aufgegangen ist, hat sie ein Lutz Brüllen gehört.
Das ist mir Elisabeth. So blären bloß dir.
Die Elisabeth ist gerettet worden.
Und jetzt bringen sie die Martha.
Die Martha ist auf den Stubentisch gelegt und auf Küsse gebettet worden. Ihr rechtes Bein ist abgestanden und an ihrer Schläfe hat Blut gebebt. Der Dr. Muckli ist aus Neukirch hergehetzt und ist zu der Martha gegangen. Und dann hat er das abstehend Bein genommen.
Au, au, au!
Keine Angst, es wird gleich besser.
Der Doktor hat die blutigen Wunden verbunden und hat das gebrochene Bein geschient. Es war noch nicht fertig, wo Theresia auf einem Brett reingetragen worden ist. Sie war kaum noch bei Bewusstsein, hat ganz flach geschnauft und die Augen zu.
Das sieht schlimm aus.
Ihr Gesicht war blau vor Kälte.
Ein wenig Bette, kein Schaden, Maria.
Auch der Leo, der Julius, der Anton und der Paul sind jetzt ins Königenhäusli gebracht worden.
Die sind wie die Mädchen zusammen mit der Kammer auf den Stallen abgehängt.
Die Buben haben ausser blauen Flecken und Schrammen kaum Verletzungen und keine Verfrierungen gehabt, was an ein Wunder grenzt hat.
Wo sind denn die Mama und der Baba?
Die wären bestimmt bald gefunden.
Ihr müsst den Philo suchen.
Wachbleiben. Ich muss wachbleiben.
Der Philo hat keine Ahnung gehabt, ob es eigentlich schon Tag war oder noch Nacht. Immer wieder ist er eingenickt.
Ich habe mir selber einen an die Backe genommen.
Seine Beine hat er nicht mehr gespürt. Sein Körper war von der Hüfte an abwärts gefühllos. Er hat dort nicht einmal mehr gefroren. Und er hat Durst gehabt. Er hat zu viel Schnaps getrunken gehabt.
Ich muss einfach bloß Schnee fressen.
Der Philo hat Schnee ins Maul genommen. Die steif gefrorenen Finger hat er in der warmen Maulhöhle gelassen. Dann hat er seine Hände aneinander gerieben und hat drin hineingekuchen.
Da ist jemand!
Da bin ich! Jetzt helf mir doch! Jetzt hol mich da raus!
Philo! Menschenskind! Wir sind gleich bei dir!
Los! Komm her, geschwind! Wir haben den Philo gefunden! Er ist am Leben! Wir brauchen noch mehr Leute!
Ein Dutzend Helfer sind schon seit Stunden am Graben und Schaufeln gewesen und es ist immer schwerer gegangen. Der Schnee ist immer härter geworden.
Es gefriert! Und wenn wir nicht vorwärts machen, ist das bald kein Schneeberg mehr, sondern ein Eisberg.
Die einen haben versucht, den Philo zu retten. Die anderen haben sich ums Vieh gekümmert. Viele Tiere waren noch am Leben, hatten aber so schwere Verletzungen, dass sie notgeschlachtet werden mussten. 5 Metzger sind gekommen. Bald war der Schnee rot vor Blut und ein süßlicher Geruch ist in der Luft gegangen. Im Pfarrer Schilling ist es schlecht geworden.
Mir ist es speiübel.
Herr Pfarrer, Herr Pfarrer!
Was ist los, Wendelin?
Wir haben einen gefunden, aber der ist tot.
Oh je. Ich komme ja schon.
Der Pfarrer Schilling hat das Kreuz gemacht, wo der Lorenz aus dem Schutt und Schnee gezogen worden ist.
Bringt man in die Kapelle.
Dort haben die Männer den Lorenz über der Sitzbank aufgebahrt. Der Pfarrer Schilling hat es Überwindung gekostet, den Tod anzuschauen.
Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt.
Und Lorenz Gesicht war verquetscht, sein Hemd blutrot. Die Türe zu der Kapelle ist aufgegangen und ein weiterer Toten ist reingetragen worden. Der Winterhalter Hilar, der mit seiner Familie zur Miete im Königenhof gewohnt hat.
Oh je, der ist ja schurig zugerichtet.
Der Pfarrer hat gerade so eine Aussegnung angesetzt, wo die Helfer mit dem Tritschler Martin gekommen sind. Sein Gesicht war blutüberströmt. Die Augen hat er weit aufgerissen.
Dass das mit dem Königenbauer so ändern müsse.
Der Wendelin, der auf dem Königenhof Knecht war, hat probiert, ihm die Augen zuzumachen. Aber der Martin war so eiskalt, dass es nicht möglich war.
Lasset uns beten.
Philo, wir sind gleich da. Herr Schiss! Philo, schwätze etwas!
Pappe, ich muss die Uhren laufen. Ich bin schon zu Bord dran.
Hey, nein, heute musst du nicht mehr nach Urach.
Pass auf, Philo! Ich hau jetzt das Holz weg.
Du hast es gleich geschafft, mein Bub. Mein Bub, wir haben die Leute raus.
Er hat die Hand hochgestreckt. Und entsetzt hat Philipp gesehen, dass im Philo seine Finger schon dunkelblau waren.
Wenn ihr Händchen für mich. Ich habe so kalte Hände. Wo ist Bibiane?
Du siehst bei uns im Haus. Es geht dir gut.
Oh, mein Bibi. Sie ist am Leben. Ich will gleich zunachen.
Der Philo hat die Augen zugehört und gelächelt. Sie haben ihm Händchen gegeben und ihn in eine Decke gewickelt.
Ja, jetzt geht es mir schon viel besser.
Es hat furchtbar pressiert und rundum sind der Schnee und die Balken abgetragen worden. Es hat ausgesehen, wie wenn der Philo keine Schmerzen gehabt hätte. Sein Vater war dankbar für jedes Wort, das er von sich gegeben hat. Seine Mutter hat ihm warme Milch gebracht.
Bibi und ich, wir wären ein schönes Haus bauen und eine große Familie gründen. Wo ist der Blasius?
Der ist auch bald daheim. Maria, gang wieder nie. Mach ein Bett in der Stube, neben dem Kachelofen.
Der Philipp und der Löffler Johann haben den Philo über ins Königenhäuschen getragen. Seine Hosen waren an den Oberschenkeln festgefroren. Der Philipp hat gezogen und darauf gewartet, dass der Philo brüllt. Doch der Philo hat nicht reagiert. Der Philo ist auf einem Bett neben dem Kachelofen gelegt und zugedeckt worden. Er hat leicht die Augen aufgemacht und gelächelt. Die Maria hat den eiskalten Fuß von ihrem Sohn genommen und hat ihm vorsichtig die Schuhe und Strümpfe abgezogen. Der Dr. Muckle ist verschrocken. Die Zehen sind schwarz gewesen.
Verfroren. Da kann man jetzt nicht viel machen. Das heisst aber nicht, dass er es nicht schaffen kann. Er ist die ganze Zeit so stark gewesen. Er wird so jetzt sein.
Bibiane hat mitgekriegt, dass der Philo gerettet worden ist. Sie ist zu seinem Bett gelaufen, auf die Knie gefallen und hat sie recht in die Hand genommen. Die war steif, kalt und leblos gewesen.
Philo, du hast es geschafft. Gott sei Dank. Ich freue mich so. Ich mag dich ganz arg, Philo.
Der Philo hat die Maulwinkel gelüpft, hat aber nichts mehr gesagt.
Da ist jemand. Ein Arm.
Sofort sind die Helfer gekommen.
Das ist der Arm von der Fallermarie.
Die Fallermarie hat ausgesehen, als ob sie schlafen würde. Der Wendelin hat weitergraben und hat gesehen, dass Tant von der Fallemarie eine andere Hand gehabt hat, Tant von der Walburga. Wo der Walburga ihr Gesicht vom Schnee befreit worden ist, war der ehemalige Knecht verstaunt gewesen, wie sanft das Gesicht gewirkt hat, als hat die Bäuerin im Tod ihren Frieden gefunden.
Da haben wir noch jemanden gefunden!
Die Männer haben Clara Winterhalter aus den Trümmern gezogen und haben sie vorsichtig auf den Rücken gelegt. Man konnte deutlich sehen, dass sie ein Kind im Bauch hatte.
Da tun die ist noch jemand! Herrje!
Sie war die kleine Balbina. Sie haben sie auf den Bauch von ihrer toten Mutter gelegt. Schweigend haben sie weitergegraben, bis sie auch der Clara ihre Tochter Wilhelmine gefunden haben. Sie haben eine Tür genommen, haben alle drei draufgelegt und sie in die Kapelle gebracht zu ihrem toten Mann und Vater. In der Kapelle hat der Pfarrer Schilling um Luft gerungen. Zwei weitere Totenbretter sind reingetragen worden. Diesmal waren es Tritschler-Töchter Marei und Magdalena. Von der Kleineren konnte man das Gesicht nicht mehr erkennen.
Man kennt sie bloß noch an ihrem Lockenkopf.
Gucken Sie mal, Herr Pfarrer, wie beim Jesus.
Der rechte Fuß von der Magdalena war von einem Nagel durchbohrt.
Grusig.
Herr Pfarrer, kommen Sie bitte.
Wo der Pfarrer ans Krankenbett vom Philo kam, war er schon nicht mehr Bewusstsein. Bibiane hat sie Hand gehabt, die immer noch in einem Händchen gesteckt ist. Schnell ist dem Pfarrer klar geworden, warum er ihn geholt hat.
Er ist am
hat dem Philo die letzte Ölung gegeben und hat miteinander in der Stube gebettet.
Quid, quid per visum auditum deliquisti. Amen.
Maria ist aufgestanden und hat das Pendel angehalten.
Bis auf den letzten Baum hätte Martin alles fällen müssen.
Mitten im Trümmerfeld ist der Löffler Johann gestanden und hat Richtung Westen geschaut, wo hinter der Abrisskante die Sonne versunken ist.
Man hätte ihm sagen können, was man hätte wollen. Er hätte sich nicht sagen lassen. Der ist viel stolz auf seine Sache.
Der Berg, wo sich das Schneebrett davon gelöst hat, war gar nicht besonders hoch. Trotzdem hat die Lawine ein unglaubliches Unheil angerichtet, weil am Hang kein einziger Baum mehr gestanden ist. Es hat nichts gegeben, was das Schneebrett hätte können aufhalten.
Wieder ein Toter. Der Fiedel.
Langsam ist es dämmerig geworden. Und im Dunkeln wird die Suche doch noch schwieriger. Der Wendelin hat darum nur eine kurze Pause gemacht, ein Brot gegessen, das ihm eine Frau gegeben hat, und einen Becher Milch getrunken. Keiner hat ans Aufhören gedacht. Stattdessen ist der Knecht Alfred mit zwei Laternen gekommen. Die Sonne ist schon hinter der Abrisskante verschwunden, wo sie den nächsten Fund gemacht haben. Es war der Salomon, der einjährige Sohn von der Katharina.
Los mal her. Weißt, es ist nicht leicht. Aber in der Nacht kriegen wir nichts mehr nach. Ich glaube nicht, dass da drunter nur etwas am Leben ist. Für heute langt's.
Nein, das geht nicht. Wir müssen wieder suchen. Ich bitte euch. Wir können jetzt nicht aufhören. Mein Blasius liegt noch irgendwo dort unten. Vielleicht lebt er noch. Vielleicht leben die drei anderen auch noch. Und solange das sie kennt, dürfen wir nicht nachlaufen. Wir haben Laterne und können auch die ganze Nacht graben. Ich bitte euch, bleibt da, helfen wir doch.
Weitere Laternen sind angezündet worden. Mit einer kleinen Truppe hat Philipp stundenlang wie besessen Schnee abgeräumt, bis er nicht mehr konnte. Es war weit nach Mitternacht, wo die letzten Helfer heimgegangen sind. Der Philipp ist verzweifelt ins Königenhäuschen zurückgegangen, wo sein jüngerer Sohn auf Bad gelegen ist. Auf die Leute war Verlass. Wo die Sonne aufgegangen ist, sind wieder Scharen von Helfern durch den Schnee zu den Trümmern vom Königenhof gestapft. Die Männer sind von den Nachbarhöfen und aus Neukirch gekommen. Und der Löffler Johann hat's Kommando übernommen.
Los geht's, Männer. Wir machen dort wieder, wo wir gestern aufgehört haben. Mit Gottes Hilfe.
Mit Gottes Hilfe.
Der Wendelin hat sich am Morgen auch wieder auf den Weg gemacht ins Wagnerstal. Seine Frau Gertrudis ist mit ihm gegangen. Nun ist der völlig verwüstete Königenhof vorne auftaucht.
Das gibt's doch nicht. Um Gottes Willen. Ich gehe nicht wieder. Wendelin, ich muss zurück.
Gertrudis hat plötzlich Angst gehabt, dass sie vielleicht an dem Unglück mitschuld ist. Völlig aus am Schnuff ist sie direkt zur Kirche gerannt, nach Neukirch, in der Hoffnung, den Pfarrer anzutreffen.
Wer ist am Sanktam Unktionen?
Der Pfarrer Schilling hat gerade für die Toten und Vermissten gebetet und hat jetzt wollen zum Königenhof laufen. Dort ist sein Beistand dringend gebraucht worden. Darum hat er Gertrudis am liebsten an der Kirchentür fortgeschickt.
Herr Pfarrer, bitte warten Sie geschwind. Sie müssen mir Beicht abnehmen. Jetzt. Glie, bitte.
Also gut, komm in den Beichtstuhl und knie dich nach.
Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.
Gott, der unser Herz erleuchtet, schenke dir ewige Erkenntnis deiner Sünde und seiner Barmherzigkeit. Amen.
Amen. In Demut und Reue bekenne ich meine Sünde. Ich führe gottesfürchtiges Leben. Aber wo ich vor Jahren Magd auf dem Königenhof war, da wurde ich von der Naburislit, Gott hab sie selig, schlecht behandelt, obwohl ich immer mein Bestes gegeben han. Der Königenbuhr ist mir nachgestiegen, hat mich angelangt. Die Biere hat mich beleidigt, drangsaliert. In mir Not habe ich sie verflucht, beide, oft. Ich habe den Teufel geschickt. Herr Pfarrer, ich bereue meine Sünde. Und ich bitte um Buße und um Glossprechung.
Du bist ein gutes Weib, Gertrudis. Wenn du bereit bist, Buße zu tun, so helfet es denen, wo Hilfe brauchen. Kümmere dich um die Helfer, versorg sie mit Essen, hol Kleider für die Überlebenden, wo alles verloren haben. Schließe ein in deine Gebet. Willst du das?
Ja, Herr Pfarrer, ich fange Glieder mit an.
So spreche ich dich los von deiner Sünde. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Wo der Pfarrer Schilling die Türe zur Kapelle aufgemacht hat, ist ihm schlagartig klar geworden, was auf ihn zukommt. 12 aufgebahrte Tote, darunter 6 Kinder. Sie sind alle zugedeckt gewesen. Und manche von den weißen Leintüchern haben Flecken bekommen. Der Pfarrer hat die abbrannten Kerzenstummel weggemacht und neue Lichter aufgestellt. Ein Licht für jeden Verstorbenen. Dann ist er nachgekniet.
Lieber Gott, gib, dass die letzte Opfer bald gefunden wäre.
Im Königenhäusle ist Totenwache für den Philo gehalten worden. Sein viele Kerzen brennt. Der Philo hat friedlich ausgesehen. Er hat immer noch die Händchen gedreht. Und Maria hat den Rosenkranz hineingelegt. Der Philipp ist wieder aus dem Haus aus, um weiter nach dem Blasius zu suchen. Er hat mit seiner Frau die ganze Nacht am Philo im Totenbett gewacht. Maria ist jetzt in die Küche gegangen, wo sie für die Morgensuppe gesorgt hat. Bibiane ist hinterher. Da hat sie Maria in den Arm genommen.
Alles habe ich verloren. Meine Familie. Der Philo, meine Zukunft. Jetzt bin ich ganz allein mit dem Philo im Kind.
Wo der Pfarrer Schilling im Königenhäusli angekommen ist, hat sich Bibiane ein Herz gefasst.
Ich will in die Kapelle, zu meinen Leuten.
Ist das gewiss wahr, Bibiane? Das ist grusig da drin.
Kommen Sie mit mir.
Feile Bibiane.
Die Bibiane ist erst jetzt aufgegangen. Wie gross das Ausmaß der Zerstörung war. Und dazu die blutroten Stellen, wo das Vieh notgeschlachtet worden ist. Sie hätte Wendelin entdeckt, der ehemalige Knecht vom Königenhof. Er hat dem Sattler zugelost, wo von ihm geschwätzt hat.
Vor 2 Tagen bin ich noch in der Stube beim Königenbauer geguckt und haben sie die blöde Geschichte vom Schwarzen Pudel erzählt. Alle haben gelacht, bloß der Tritschler nicht. Und jetzt sind alle tot. Und ich muss mir vorwerfen, dass ich schuld bin an dem Unglück.
Das ist doch Blech. Mach dich verrückt. Der Tritschler hätte selber zu verantworten. Er hätte sich beim Fällen von den Bäumen noch über alles und jeden weggesetzt.
Der ehemalige Knecht hat seine Schaufel wieder in den festgepappt Schnee gestoßen. Über die Nacht sind die Temperaturen weiter gesunken und aus dem Schneeberg ist tatsächlich ein Eisberg geworden. Die Helfer sind nur zentimeterweise vorangekommen.
Lieber Gott, gib uns ein Zeichen, wo wir noch suchen sollen.
In der Kapelle ist Bibiane fast in Ohnmacht gefallen vom Leichengeruch und sie hat rimmlig auf die vielen abdeckten Toten geschaut.
Wo ist meine Mama? Darf ich sie angucken?
Der Pfarrer Schilling hat auf den hinteren Teil der Kapelle gedeutet. Bibiane hat das Tuch zurückgeschlagen. Die Walburga hat ganz friedlich ausgesehen. Anscheinend hat ihre Mutter nicht müssen leiden.
Und der Papa?
Gucken die jetzt an, bitte.
Lang ist Bibiane einfach so da gestanden. Und dann hat sie ihre Mutter wieder zugedeckt, leislich gebettet und das Kreuz gemacht.
Herr Pfarrer, wenn Gott es liebt, warum hat er auch das zugelassen?
Ich bin sicher, Gott der Barmherzige hat deine Familienmitglieder in seine Arme geschlossen.
Bibiane hat den Pfarrer Schilling mit leeren Augen angeschaut. Am 28. Februar, am 4. Morgen, haben der Schreiner und sein Lehrling ein Grab abgesteckt.
Wie groß soll es werden?
Mindestens 14 Liter einbasen.
14 Tote auf einmal hat der Schreiner noch nie müssen begraben. Seit dem Unglück hat er Tag und Nacht Särge gebaut. Er hat seit dem Sonntag kaum mehr geschlafen. Dabei hat er nicht einmal gewusst, ob und wenn er jemals wird Geld dafür gesehen. Sind doch alle tot, die es hätten können zahlen. Und jetzt noch das Grab.
Alles festgefahren. Ein Heidegeschäft. Wir brauchen mehr Leute, sonst wären wir ja nie fertig.
Der Philo war immer noch in der Stube aufgebahrt. Der Pfarrer hat den Leichengeruch geschmückt. Es war an der Zeit, dass der junge Behar unter die Erde kommt. Aber seine Eltern haben ausgeharrt, bis auch der zweite Sohn, der Blasius, gefunden wird.
Herr Pfarrer, glauben Sie, der Blasius wird heute gefunden?
Bestimmt, Maria.
Glauben Sie, dass er noch lebt?
Wir müssen auf Gott vertrauen. Guck mal, Maria. Die Neukirche haben gesammelt. Kleider und Hose für die Mädel und Bube.
Der Pfarrer hat seinen grossen Rucksack aufgemacht.
Am Ende ist es eine Strafe von unserem Herrgott. Ich habe alle will gesagt. Blasius, Philo, spiele nicht so viel mit dem Tritschler. Bis in der Heiligen Sonntag nie. Kartenspielen ist ein Teufelszeug.
Beruhig dich, Maria. Du hast deine Kinder zu guten Christen erzogen.
Ich gehe wieder Nuss weitersuchen. Wir müssen den Blasius endlich finden.
Sobald Bibiane die Augen zugemacht hatte, ist sie in der Lawine durch die Nacht geruscht, hat sie gehört splittern und krachen. In der Stube hat auch sie Abschied vom Philo genommen. Dann ist sie zurückgegangen in die Kammer zu der Elisabeth, der Martha und zu ihren kleinen Zwillingsbrüdern, dem Julius und dem Leo. Sie hat keine Tränen mehr gehabt. Aber der Schlaf hat einfach nicht kommen.
Wo gehen wir nach, wenn wir keine Heimat mehr haben? Ich will noch irgendwo nachgehen.
Vielleicht nimmt uns ein Bauer als Magd oder Hirtebauer.
Wir wollen zusammenbleiben.
Das geht nicht gau.
Den Bauer will ich sehen, wo uns alle aufs Malz aufnimmt. Den geht's doch gar nicht.
Wir müssen jetzt fest zusammenhalten. Wir haben ja nur uns. Uns kann niemand mehr auseinanderbringen.
Am Mittwochnachmittag haben sie den Tod Blasius gebracht. In seiner Hand hat er noch seine letzte Karte festgehabt. Ein Blinder ohne Wert. Am Freitag, am 1. März, haben 16 Rösser die Toten mit einem Schlitten zum Friedhof nach Neukirch gebracht. Eine grosse Menschenmenge ist stumm hinter den Särgen hochgegangen. Fünf Wochen nach dem Unglück war der Schnee fast geschmolzen. Die Ruine vom Königenhof hat jetzt noch grusiger gewirkt. Bibiane ist mit dem Leo und dem Julius auf den Bretter und den Balken herumgestiegen. Auf der Suche nach Sachen, die man noch brauchen könnte. Aber die Lawine hat alle Teller und Schüsseln zerplätscht, sämtliche Möbel zertrümmert und jedes Bild in Stück gerissen.
Guck mal, Bibi, da liegen noch zwei Münzen. Und da ist die Pfeife vom Papa.
Gib sie mir.
Bibiane hat den Dreck abgerieben und hat die Pfeife in ihre Rocktasche gesteckt. Der Leo und der Julius haben sich die beiden Kreuzer geteilt. Die drei Tritschlerkinder waren die letzten, die noch im Königenhäuschen gelebt haben. Theresia und Martha sind vom Onkel aus Urach abgeholt worden. Die Martha musste am Stock laufen. Theresia war noch arg geschwächt. Die Elisabeth hat eine Stelle als Magd auf dem Hof bei Donau-Eschingen angetreten. Der Leo und der Julius haben fest gebrüllt, wo sie fortgegangen sind. Der Onkel hat einen Hof vermittelt, wo beide Buben können als Hütekinder brauchen. Die Bibiane hat gespürt, dass auch sie das Königenhäuschen verloren sollte und einen Weg muss für sich finden. Von seinem Fenster aus hat der Pfarrer Schilling direkt auf den Friedhof schauen. Da ist jemand am Grab bei den 16 Holzkreuz gestanden. Die Gestalt hat Hosen angehabt. Erst auf den zweiten Blick hat der Pfarrer gesehen, dass eine Frau war.
Das ist doch jetzt die Bibiane.
Um den Leib hat sie ein Tuch gewickelt, wo ein Kind drin gelegen ist. Dann hat sie ihn aufgeschaut und dem Pfarrer zugewunken. In der Hand hat sie eine Pfeife. Der Pfarrer ist geschwind vorausgegangen.
Bibiane, wie geht's dir? Wo kommst du denn her?
Von unterwegs halt. Ich war da und dort. Gucken Sie, Herr Pfarrer, das ist mein Sohn. Er heißt Philipp.
Soll ich ihn taufen? Von was lebst du denn jetzt?
Ich helfe den Buren beim Schaffen und sie gehen mal zum Essen. Das langt mir. Seit der Lawine schlafe ich meistens dusst unter dem freien Himmel. Dinne, Gott zähl it.
Schneesturz, der Fall des Königinhofs. Alemannisches Mundart-Hörspiel nach dem historischen Roman von Julia Heinecke. Erzählerin Lisbeth Felder. Sprecher und Martin Tritschler, Martin Wangler. Walburga Tritschler, Iris Kolpi. Philipp BH, Niki König. Maria BH, Anita Schwer. Bibiane, Sophie König. Pfarrer, Roland Frey. Und Christoph Ebner, Bernd Fleig, Berthold Ganter, Markus Kern, Carmen Kienzler, Ute Kuhner, Jochen Straub und André. Ton und Technik: Manuel Braun, Nicole Jörg und Wolfgang Rhein. Besetzung: Silvia Böttcher. Musik: Trio Greifer. Hörspielbearbeitung und Regieassistenz: Gertrud Esslinger. Redaktion und Regie: Uta Maria Heim. Produktion: Südwestrundfunk 2024.
Wenn Sie unser heutiges Stückle nochmal hören oder weiterempfehlen wollen, findet Sie uns im Netz unter swr4.de oder in der ARD Audiothek. Am Sonntagabend, dem 7. April, werdet hier kurz nach 8 die Hintergründe für ihre Katastrophe beleuchtet. Das Lawinenunglück vom Wagnerstal. 180 Jahre danach. Am Mikrofon verabschiedet sich Pius Jauch. Machen Sie's gut und bis zum nächsten Mal.